Krader und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 17: Die Winteroffensive. Schon 5 Tage nach Beginn der sowjetischen Winteroffensive war die Idylle im Sokolowski-Hof in der Nähe von Pajetschno beendet. Die Frontlinie bewegte sich nach der Eroberung von Krakau, Częstochowa und Lodz rasch in Richtung Westen weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass das weit abseits von der Hauptstraße gelegene Gehöft einschließlich der 3 deutschen Deserteure von den Rotarmisten übersehen worden wäre, war hoch. Leider kam alles anders. Am frühen Morgen des 19. Januars ging Bernhard mit Trudis Flinte zum Jagen. Zwischenzeitlich wusste er, wo sich das Rotwild bevorzugt aufhielt. Er ging 1 bis 2 Kilometer in westliche Richtung zu dem Wald zwischen Hauptstraße und Trudis Kartoffelacker. Am Waldrand setzte er sich auf einen Baumstumpf und wartete. Nach etwa 30 Minuten sah er zwar keine Rehe, es bewegte sich doch eine Rotte Wildschweine aus dem Wald und fing an, im Acker nach liegen gebliebenen Kartoffeln zu suchen. Warum nicht auch mal Wildschwein, dachte sich Bernhard, legte an und schoss. Er traf eine große Sau und machte sich auf den Weg, das Tier auszunehmen und nach Hause zu tragen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Stoßtrupp der Roten Armee entlang der Hauptstraße von Pajetschno nach Dzierlosin. Es waren etwa 30 Männer verteilt auf 2 Panzerspähwagen, 2 schwere Armeelaster und 2 Motorräder. Das Motorendröhnen der Fahrzeuge war laut, aber nicht laut genug, um Bernhards Schuss zu übertönen. Der gesamte Zug hielt an. Es wurden Worte gewechselt und Anweisungen gegeben. Die 2 Soldaten auf Motorrädern machten Kehrt, bis sie zu einem links abgehenden holprigen Weg kamen. Hier bogen sie ab. Der Weg führte etwa 200 Meter durch den Wald, bis er beim Sokolowski-Hof endete. 3 Minuten, nachdem der Schuss von Bernhard abgegeben wurde, kamen sie in dem Gehöft an. Sie stellten ihre Motorräder im Hof zwischen Scheune und Wohnhaus ab und gingen mit ihren Gewehren im Anschlag zum Eingang. Bernhard? Hermann bellte laut. Heiner, Trudi und Ludwig lagen noch im Bett, als sie das Knattern der Motoren gefolgt von Hermanns Bellen hörten. Wenige Augenblicke später klopfte es an der Tür. Jemand sagte etwas auf Russisch. Heiner stand auf. Er bewegte sich verschlafen und genervt zur Tür. Er schloss auf. Im gleichen Moment wurde die Tür von einem der Soldaten aufgerissen. Heiner wurde am Arm grob rausgezerrt und nur einen Bruchteil einer Sekunde später von dem Gewehrkolben des anderen Soldaten mit voller Wucht an der Schläfe getroffen. Vielleicht war er schon nach diesem ersten Schlag tot. Um sicher zu sein, verpasste der Soldat dem auf dem Boden liegenden Heiner einen zweiten Schlag auf den Schädel. Jetzt war er definitiv tot. Hermann bellte indes unerlässlich weiter. Hermanns Bellen weckte auch Ludwig. Er warf einen Blick auf Bernhards Bett, das leer war. Anschließend stand er auf, spritzte sich etwas Wasser aus der Waschschüssel ins Gesicht, zog sich an und ging die Treppe hinunter, um nach dem Rechten zu sehen. Nachdem sie von Heiner nichts hörte und der Hund weiterbellte, machte sich auch Trudi Sorgen. Sie stand auf und ging nur mit einem Nachthemd bekleidet zur Tür. In dem Moment, als sie an der Tür erschien und Heiner in einer Blutlache liegend mit zertrümmerten Schädel sah, riss sie ein Soldat auf den Boden. Sie hörte das zynische Gelächter der Männer und russische Wortfetzen, die sie nicht verstand. Auf dem Boden liegend bedrohte sie einer der Männer mit einem Schnellfeuergewehr, während der andere Mann seine Waffe beiseite stellte und sich Jacke und Hose auszog. Seine Absicht war ihr schnell klar. Bernhard hörte ebenfalls das laute Bellen von Hermann. Er ließ daher die tote Wildsau liegen und rannte Richtung Hof. Von einiger Entfernung aus bemerkte er das Geschehen und blieb stehen. Er sah die beiden russischen Soldaten auf Heiner einschlagen und wenig später Trudi vor der Tür erscheinen. Er sah, wie sie auf den Boden gezerrt wurde und mit dem Gewehr bedroht wurde. Er wusste, was er jetzt zu tun hatte. Bernhard legte sich flach auf den Boden. Als erstes nahm er den Soldat mit der Waffe ins Visier. Er erfasste Wind und Distanz, atmete ein, atmete aus. Völliger Stillstand, rechten Zeigefinger beugen. Der Schuss traf den Rotarmisten da direkt ins Herz. Als der zweite Soldat bemerkte, dass sein Kamerad aus ihm nicht nachvollziehbaren Gründen tödlich getroffen war, wusste er nicht, was er zuerst machen sollte. Sich die Hose wieder hochziehen oder nach dem eigenen Gewehr greifen. Er entschied sich für Ersteres. Kaum als er den Hosenknopf zuhatte, traf ihn ebenfalls eine Kugel ins Herz. Ludwig stürmte indes die Treppe nun hinunter. Er sah Trudi in ihrem Nachthemd vor der Tür stehen. Um sie herum drei tote Männer, darunter Heiner. Trudi, mein Gott, ist das Heiner? Sie gab ihm keine Antwort. Ludwig sortierte die Ereignisse schnell ein. Wir müssen sofort fliehen, Trudi. Die zwei sind sicher nicht alleine hier unterwegs gewesen. In wenigen Minuten wird der Rest der Truppe erscheinen. Im gleichen Moment erschien Bernhard völlig außer Atem. Sind sie tot? Fragte er. Ja. Und Heiner auch? Antwortete Ludwig leise. Mein Gott, Trudi, das tut mir so leid, sagte Bernhard. Wir müssen sofort aufbrechen, sonst wird es uns nicht anders ergehen, drängte Ludwig. Komm, Trudi. Nein, sagte Trudi. Ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe hier. Ludwig legte ihr seine Jacke um und versuchte, sie in den Arm zu nehmen. Sie wich zurück. Bitte lass, Ludwig, ist zwecklos. Die Russen haben mir das zweite Mal meinen Mann genommen. Das reicht. Jetzt ist genug. Mir tut keiner mehr was. Trudi, begann Ludwig. Schluss, Ludwig, ist gut, unterbrach sie ihn. Sie blieb einen Moment still und starrte auf Heiners Leichnam, bevor sie weitersprach. Ihr beide, geht jetzt sofort ins Haus und holt eure Rucksäcke. Ihr nehmt die beiden Motorräder von den Russen und macht das aus dem Staub. Sofort. Aber wie, fing Bernhard an. Ruhe, schrie Trudi. Schluss jetzt. Haut sofort ab. Ihr müsst zwischen die Felder zu dem Waldweg fahren. Der Weg, den ihr im August gekommen seid. Sie hielt kurz inne, schniefte und wischte sich Tränen aus den Augen. Wenn ihr über den Bach drüber seid, dann links halten. Bei der nächsten Abzweigung wieder links. Nach etwa 5 Kilometer auf einem Waldweg erreicht ihr einen Weiher mit einer alten Fischerhütte. Sie gehörte meinem Vater. Der Schlüssel liegt unter der Regentonne auf der Rückseite der Hütte. Dort könnt ihr euch verstecken. Und jetzt los, sofort. Und du? Fragte Ludwig. Ich habe einen anderen Plan. Frag nicht, geh. Bernhard und Ludwig eilten zu ihrem Zimmer und schnappten sich ihre Rucksäcke. Sie stopften schnell etwas Kleidung hinein. Auf dem Weg nach draußen nahmen sie Proviant aus der Küche mit und stopften so viel rein, wie es der verbliebene Platz in ihrem Gepäck zuließ. Ludwig nahm die gefütterte Jacke, Mütze und Handschuhe sowie das Gewehr eines der beiden russischen Soldaten. Bernhard behielt seine eigene Kleidung an. Zusätzlich zu dem Rucksack hängte er sich Trudis Flinte um. Sie ließen den Motor an und setzten sich auf die Motorräder. Trudi, bist du dir sicher? Fragte Ludwig ein letztes Mal. Ganz sicher. Ludwig meinte jetzt sogar, den Anflug eines Lächelns auf ihren Lippen zu sehen. Trudi, es tut mir leid und vielen Dank für alles, sagte Bernhard. Sie winkten ihr kurz, als sie losfuhren. Trudi hob zögerlich ihre rechte Hand zum Abschied. Die linke Hand hielt sie vor Mund und Nase, um ein Weinen zu unterdrücken. So, sagte sie zu sich selbst, als Ludwig und Bernhard weg waren. Sie atmete einmal tief ein und aus. Dann wollen wir doch mal sehen, wer hier wen meint zu massakrieren. Sie ging in den Flur und nahm den Schlüssel des MAN-Lasters. Wieder draußen griff sie sich das Maschinengewehr des zweiten Soldaten und nahm Hermann von der Leine. Sie setzte den Hund auf die Ladefläche des Lasters, legte das Gewehr daneben, ließ den Motor an und fuhr von der Scheune die wenigen Meter bis zu dem Weg, der zur Hauptstraße führte. Dort stellte sie den alten Kleinlaster ab. Die Zufahrt zum Hof war dadurch komplett versperrt. Sie stieg aus, schloss die Tür, setzte sich auf die Ladefläche mit dem Rücken zur Fahrerkabine, nahm Hermann in den Arm, streichelte den Hund und wartete. Etwa 10 Minuten später erreichte der Stoßtrupp den Weg. Vorneweg fuhr ein Panzersperrwagen, dahinter die beiden Laster, auf deren Ladefläche in 2 Reihen jeweils 10 Soldaten saßen. Der erste Panzersperrwagen hielt etwa 5 Meter vor Trudis Laster. Für den Fahrer war relativ leicht erkennbar, dass vorerst kein Weiterkommen möglich war. Der Wagen versperrte den Weg und links und rechts davon waren Bäume. Auch war der Laster zu schwer, um ihn mit dem gepanzerten Fahrzeug wegzuschieben. Nach einigen Kommandos sprangen die Männer vom ersten Truppenwagen runter. Sie liefen seitlich an Trudis Wagen vorbei in Richtung Scheune und Wohnhaus. Trudi hielt den Hund fest umklammert, um ihn am Bellen zu hindern und wartete, bis die Soldaten am Laster vorbei gesammelt Richtung Hof gingen. Da die Ladefläche hoch war und sie sich mit Hermann mit dem Rücken an die Fahrerkabine presste, wurde sie nicht wahrgenommen. Als die Männer etwa 3 bis 4 Meter weiter waren, kroch sie leise an das Ende der Ladefläche, nahm Deckung und ballerte mit dem Gewehr auf die Männer. Der Angriff erfolgte von hinten in ihrem Rücken. Sie hatten keine Chance. Alle 10 Soldaten starben. Wenige Sekunden später prasselte ein wildes Maschinengewehrfeuer von dem Panzerspähwagen auf Trudis Laster. Alle Scheiben zerbarsten, die komplette Front wurde durchlöchert. Hermann raste kläffend nach vorne und wurde sofort getroffen. Trudi blieb flach auf dem hinteren Teil der Ladefläche liegen. Sie blieb unverletzt. Jetzt wurden die russischen Kommandos lauter und länger. Der gepanzerte Wagen fuhr etwas zurück und weitere Männer wurden nach vorne beordert. Dieses Mal wussten die Soldaten, was sie erwartet. Sie schlichen sich seitlich an. Trudi hörte ihre Schritte. Als sie meinte, dass genügend Soldaten um sie herum positioniert wären, stand sie auf, kreischte laut auf und schoss links und rechts wild um sich, bis das gesamte Magazin leer war. Sie erwischte etwa 3 Soldaten, bis sie ein grelles Licht aufblitzen sah. Der Flammenwerfer setzte sie binnen Millisekunden in Brand. Das auf sie niederkommende Feuerwehr nahm ihr die Luft zum Atmen. Gleichzeitig wurde sie von einer Salve im Rücken getroffen. Der Tod kam schnell und ohne Leiden, so wie es sie sich gewünscht hatte. Währenddessen erreichten Ludwig und Bernhard auf den gestohlenen Motorrädern die von Trudi beschriebene Fischerhütte ihres Vaters. Der Weg dorthin war ein holpriger Waldweg, breit genug für Motorräder, aber zu schmal für Autos. Als sie bei der Hütte am Weiher ankamen, versteckten sie die Motorräder unter alten Netzen und sonstigen Gerümpel. Wie beschrieben, fanden sie den Schlüssel unter der Regentonne. Sie sperrten die Hütte auf, setzten sich an einen Tisch und atmeten tief durch. Im Sitzen zogen sie Mantel, Mütze und Handschuhe aus. Bernhard starrte regungslos in den Raum. Ludwig vergrub sein Gesicht in seinen Händen und weinte still. Wieder mal hatte der Krieg ihnen nahestehende Personen genommen. Wieder mal mussten sie fliehen. Wieder mal waren sie in andauernder Gefahr, weit weg von allem, was ihnen lieb und teuer war. Sie blieben eine ganze Woche in der Hütte versteckt und ernährten sich von gefangenem Fisch und dem Proviant, den sie rasch bei ihrer Flucht eingepackt hatten. Im Morgengrauen des 8. Tags nach dem Zwischenfall mit den Rotarmisten machte sich Ludwig alleine und zu Fuß auf den Weg zum Sokolowski-Hof. Vom Waldrand aus beobachtete er den Hof eine ganze Stunde, bevor er es wagte, näher hinzugehen. Es schien niemand vor Ort zu sein. Auch der Hühnerstall war leer. Vor der Tür des Hauses waren die Leichen der Soldaten verschwunden. Heiners Leichnam lag unverändert da. Es hatte die letzten Tage durchgehend Temperaturen zwischen -5 und 0 Grad. Die Leiche war tiefgefroren. Am anderen Ende des Hofs sah er den vollständig ausgebrannten Laster von Trudi. Ludwig schlich in das Haus, holte sich warme Kleidung und nahm alles an Proviant mit, was sich in den Rucksack packen ließ. Beim Verlassen des Hauses überlegte er, Heiner besser ordentlich zu beerdigen. Der gefrorene Boden ließ dies allerdings nicht zu. Er ging daher wieder in das Haus, holte eine Decke, in die er den Leichnam vollständig einwickelte. Dann zog er Heiners Leiche in das Haus und schloss die Tür. So würde er wenigstens nicht von Krähen oder sonstigen Getier verspeist werden, dachte er sich. Mit vollgefülltem Rucksack machte er sich danach wieder auf den Weg zurück zur Fischerhütte. Bernhard und Ludwig blieben 4 weitere Wochen in ihrem Versteck. Anfang März beschlossen sie, dass die Zeit gekommen sei, den Weg in die Heimat fortzusetzen. Es wurde langsam Frühling. Die Temperaturen waren warm genug, um nicht unterwegs zu erfrieren. Ludwig vermutete weiterhin, dass sich die Frontlinie inzwischen in Richtung Berlin verschoben hatte. Sein Kalkül war, mit ihren Motorrädern zunächst schnell und mobil zu bleiben und somit sowohl der Wehrmacht als auch der Roten Armee auszuweichen. Sie mieden Hauptverkehrsstraßen und größere Ortschaften, schafften es aber dennoch, relativ zügig voranzukommen. Bereits am ersten Tag konnten sie knapp 300 Kilometer Richtung Südwesten zurücklegen, bis bei Bernhards Motorrad das Benzin ausging. Sie waren etwa 8 Stunden unterwegs gewesen, ohne Truppenbewegungen festgestellt zu haben. Am nächsten Tag schafften sie zu zweit auf einem Motorrad weitere 50 Kilometer, als erneut der Sprit ausging. Inzwischen waren sie in Sachsen, in der Gegend von Zittau angekommen. Sie beschlossen, dass es ab jetzt besser sei, das Motorrad und auch die Gewehre zurückzulassen. Von Zittau aus ging es in das Sudetenland und von dort über die Oberpfalz nach München. Den Weg legten sie zu Fuß zurück, abgesehen von ein paar Mitfahrgelegenheiten bei Bauern. Überall, wo sie hinkamen, herrschte eine eigenartige Atmosphäre. In der Landbevölkerung bestand eine Mischung aus Angst und andererseits Zuversicht. Viele Väter hatten ihre Söhne verloren, viele Frauen ihre Männer. Trotz der Durchhalteparolen aus dem fernen Berlin wollte keiner mehr den Krieg. Junge, umherziehende Männer ohne Uniform, wie Bernhard und Ludwig waren ungewöhnlich. Solange jedoch keine Gefahr von ihnen ausging, kümmerte man sich nicht weiter darum. Die Zeit der Denunzierung schien langsam ein Ende zu finden.